Über die Auswirkungen des Iran-Konflikts sowie dubiose Geldtransporte in die Ukraine spreche ich heute mit dem Unternehmer und bekannten Politblogger Gerald Makel. Ich begrüße Sie, Herr Makel, und freue mich besonders, dass wir wieder plaudern. Vor 5 Jahren zum Start des Senders haben wir eines der ersten Interviews damals in Niederösterreich gefunden. Jetzt dürfen wir wieder miteinander sprechen. Themen haben wir genug. Begrüße Sie.
Hallo, freut mich sehr, wieder mal bei Aufmerksamkeit zu Gast zu sein. Liebe Grüße an alle Seher von Auf 1. Die Gemeinde ist in den letzten 5 Jahren ja ein bisschen größer geworden, seit wir damals unser langes Interview gemacht haben.
Doch beträchtlich, ja. Wir freuen uns. An den Zapfsäulen ist der Iran-Krieg in Österreich und Deutschland ja bereits angekommen. Welche weiteren Auswirkungen, insbesondere Preissteigerungen, müssen sich denn die Menschen vorbereiten? Drohen sogar Fahrverbote. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, den autofreien Wochentag. Ist sowas wieder denkbar? Wo steuert das Ganze hin?
Das ist nicht nur denkbar, es passiert schon. Sri Lanka hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort jeder Mittwoch als Feiertag gilt. In einem anderen asiatischen Land gibt es bereits, das ist Burma, also das frühe Ceylon, ist es so, dass wir autofreie Tage haben, beziehungsweise so wie wir es in den 70er Jahren hatten, die Autos mit geraden Kennzeichennummern an einem Tag und die mit ungeraden an anderen Tagen fahren. Australiens Energieminister hat angekündigt, dass wir nur mehr für wenige Tage, wir reden von Tagen, Reserven haben. Die 400 Millionen Euro, die die internationale Staatengemeinschaft aus den Reserven auf den Markt geworfen haben, reichen laut dem CEO der österreichischen OMV nur für maximal 2 Wochen. Mit jedem Tag, den dieser Wahnsinn da unten dauert, wird die Krise tiefer. Und es ist überhaupt keine Übertreibung zu sagen, wir schlittern hier in momentan die größte Wirtschaftskrise, die wir uns derzeit vorstellen konnten. Es ist das Albtraum-Szenario. Und jetzt muss ich noch eine schlechte Nachricht verkünden. Selbst wenn morgen der Krieg aus ist, heißt das nicht, dass es sich dann innerhalb der nächsten paar Wochen oder paar Tage entspannen wird. Die Beschädigungen der Weltwirtschaft, die Beschädigungen der Ölförderung, die Beschädigungen des Transportes und aller anderen Anlagen, die da unten sind, sind so nachhaltig, dass es Monate, in einigen Fällen sogar Jahre dauern wird, bis wieder die frühere Kapazität voll da ist. Also wir sind bereits in der Krise. Die Frage ist nur, wie schwer wird sie ausfallen? Wird sie noch schwerer? Ich glaube ja.
Die Dimension also ist kaum abschätzbar und die Aussicht düster. Die Folgen für Österreich mittel- bis langfristig, speziell auf Österreichs Wirtschaft, droht dann sogar vielleicht sogar eine Stagflation, also eine Kombination von Stagnation und Inflation. Welche Sofortmaßnahmen würde es denn brauchen von Seiten der Regierung, um die Situation halbwegs zu begradigen?
Ja, schauen Sie, ich vergleiche Österreich oder die Weltwirtschaft oder die Weltgemeinschaft derzeit mit einer Flotte. Mit einer Flotte an Schiffen, die über das Meer segelt. Durch unsere Versäumnisse der letzten beiden schlechtesten Regierungen aller Zeiten ist das österreichische Schiff marode, leck, überbordend, beladen. Das ganze Schinakel gehört eigentlich von Grund auf neu auf Land aufgesetzt und neu aufgebaut. Und genau in der Situation, wo wir in allen Rankings die Letzten oder Vorletzten sind und wo wir bei allen standortschwächenden Faktoren die Weltspitze darstellen, genau in dieser Situation geraten wir in einen Orkan. In einen Orkan, den wir weder steuern noch beeinflussen können, in einen Orkan, bei dem wir nicht wissen, wie lange er dauert. Und auf der Brücke unseres Schiffes ist das letzte Aufgebot. Das ist eine Katastrophenmannschaft. Der Kapitän muss zuerst funken nach Brüssel oder nach Berlin, was er machen soll. Der Finanzminister glaubt, dass die Ruderer, die das Schifferl antreiben, noch schneller oder noch intensiver rudern müssen. Und eine der Regierungsmitgliederinnen, oder der, ich weiß nicht, wie man richtig gendert im Moment, die Übersicht von, die, sagen wir mal, die ukrainische Außenministerin, die so tut, als wäre sie Österreicherin, ist nicht bereit, die einzige Notrettung oder den Rettungsring zu ergreifen, der sich uns bietet. Und einem Regierungsmitglied müsste man in einfacher Sprache erklären, worum es eigentlich geht, damit das kapiert. Also all over gesehen, bitte anschnallen, Rettungsboote bereithalten und am besten die Rettungswesten anziehen.
Die österreichische wie auch die deutsche Regierung hinken ja bei wichtigen Entwicklungen meistens hinterher, so auch bei der KI. Ist nicht zuletzt aufgrund ihrer katastrophalen Energiepolitik auch der Zug für diese beiden Länder eigentlich längst abgefahren?
Ja, ich finde das Thema KI, Österreich und Deutschland, überhaupt ganz lustig. Oder überhaupt KI mit Europa. Wir haben keinen einzigen. Europa hat nicht einen einzigen wirklichen AI- oder KI-Spezialisten. Aber dafür haben wir schon eine eigene Behörde in Brüssel, die KI und AI überwacht und regulieren soll. Es ist unglaublich. Wir schaffen zuerst die Regulierung und dann die Produkte dazu. Und natürlich, Sie haben völlig recht. Das ist etwas, was der grüne Klimagottesstaat völlig übersieht. KI und AI werden unglaubliche Mengen an Energie brauchen, an günstiger Energie brauchen. Und wenn ich mir heute als Investor oder als Geschäftsmann irgendwo ein KI-Center oder ein AI-Center irgendwo hinstellen will, dann stelle ich es mir ganz, ganz sicher nicht nach Österreich oder nach Deutschland, wo ich zum Teil die sechsfache Preise zahle wie in anderen Standorten, mit einer Regulierungsbehörde befasst bin oder mit einem Bürokratiemonster konfrontiert bin. Unser Standort ist ruiniert. Man muss es endlich einmal ganz offen aussprechen. Wir sind wirklich ein Abbruchgebäude. Und auf dieses Abbruchgebäude trifft jetzt auch noch völlig unerwartet ein Megasturm. Also ich kann leider keine besseren Nachrichten verkünden. Schnallt euch alle an.
Ja, das kann aber durchaus auch als Chance gewertet werden vielleicht.
Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Weil wer diesmal nicht aufwacht, also ich glaube, bei 2,50 Euro für den Diesel werden dann endgültig Menschen einmal zu hinterfragen beginnen, warum 60% oder fast 60% unseres Benzinpreises und Dieselpreises aus Steuern bestehen. Wenn die Lebensmittelpreise nach oben schnalzen, weil, und das ist ja ein Thema, das wir überhaupt nicht am Radar haben, weil die Erdölproduktion auch Nebenprodukte hat und diese Nebenprodukte für die Fertigung von Düngemitteln unverzichtbar sind. Und diese Nebenprodukte werden nicht geliefert. Das heißt, die weltweite Düngemittelproduktion bricht gerade um ein Drittel ein. Das bedeutet in weiterer Folge, es werden die Ernten heuer im Herbst viel schlechter ausfallen. Und das bedeutet wieder, wir bekommen höhere Lebensmittelpreise. Das sind lauter Auswirkungen, die für die Menschen derzeit noch gar nicht greifbar sind. Greifbar ist der Benzinpreis. Das ist das Erste, was in die Höhe geht. Greifbar sind die Heizungskosten. Da kommen wir zum Beispiel zum Auffüllen der Gasvorräte. Wir müssen im Sommer, unsere Gasspeicher sind leer. Noch traditioneller Weise müssen wir sie jetzt beginnen aufzufüllen, damit wir über den nächsten Winter kommen, aber zu doppelt so hohen Preisen. Das wird alles eine Spirale nach oben sein. Wir gehen nicht in eine Stagflation. Wir gehen in eine massive Rezession. Und eine Wirtschaftskrise, die leider Gottes, so wie es jetzt aussieht, die ganze Welt erfassen.
Neben den Regierungen wirft auch Brüssel ja das Geld der Steuerzahler hemmungslos zum Fenster hinaus. Nun will Ursula von der Leyen eigene EU-Steuern, unter anderem in der Form von CO2- und Digitalabgaben, einführen. Zusätzlich tritt ab August die neue Verpackungsrichtlinie in Kraft. Wie lange können bzw. wollen sich denn die Österreicher den Moloch EU überhaupt noch leisten?
Wissen Sie, das ist vielleicht das, es gibt nichts Schönes in der derzeitigen Situation, aber sagen wir mal so, das könnte vielleicht eine Chance in dieser Megakrise sein. Diese Krise, die jetzt kommt, könnte so groß werden, dass daraus wirklich etwas ins Rutschen gerät. Und dass wir uns Brüssel schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können, dass Brüssel dieses Projekt, ich nenne sie ja mittlerweile nur mehr die EU-DSSR, mit einem Zentralkomitee, so wie es früher mal in Moskau gesessen ist und für alle Warschauer Paktstaaten von oben dekretiert hat, die rote Planwirtschaft, haben wir jetzt eine grün-rote Planwirtschaft gesteuert von einer Globalisten-Elite, die aus unserer Europäischen Union eigentlich ja ein gefallenes, ein Feldkonstrukt gemacht. Ich bin auch anders als in früheren Jahren überzeugt davon, dass diese EU nicht mehr reformierbar ist. Die müsste komplett neu aufgebaut werden. Und da komme ich wieder zurück auf die Krise. Die Krise könnte wirklich eine Chance sein, sowohl in Österreich als auch europaweit, dass hier etwas so gewaltig ins Rutschen kommt, weil diese Krise alle Menschen betreffen wird. Und ich glaube, das kann auch eine Chance sein, dass sich alles nach dem Desaster aus den Trümmern etwas Neues ergibt. Ich glaube, die Chancen stehen gut.
Also keine Toleranz mehr für CO2-Steuern etc. Ein Grund für die europäische Wirtschaftskrise, speziell die europäische, sind ja die enormen Ukraine-Hilfen. Nun wurde in Ungarn ein Transport gestoppt, ein Geldtransport, der neben 9 Kilo Gold knapp 75 Millionen Euro in bar in die Ukraine schaffen wollte. Ungarn spricht von Geldwäsche, österreichische Stellen bzw. die Raiffeisenbank von einem Routinetransport. Woher könnte denn das Geld stammen und wen in der Ukraine bezahlt man mit Euro oder Dollar und noch dazu in Cash? Oder könnte das Geld eigentlich auch angesichts der bevorstehenden Wahlen in Ungarn für die ungarische Opposition gedacht gewesen sein?
Der letzte Satz da gibt es ein Indiz dafür, dass das wahr sein könnte, nämlich dass das Geld nicht auf dem kürzesten Weg Richtung Ukraine unterwegs war, sondern in Richtung Zentralungarn/Rumänien abgefangen wurde. Aber diese ganze Affäre zeigt, wie sehr das gesamte System mittlerweile schon unterwandert und mit vorauseilendem Gehorsam versehen ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es gab eine burgenländische Bank vor einiger Zeit, die zusammengebrochen ist, und ich wusste damals nicht, wie diese Krise auf die restlichen österreichischen Banken übergreift, und habe vorsichtshalber in Erfüllung meiner Treuhandpflichten gegenüber unseren Gesellschaftern Geld abgehoben von der Bank, um es in den Safe zu legen. Ich habe 15.000 Euro abgehoben, 2 Tage später noch einmal 15.000 Euro und beim dritten Mal 15.000 Euro vom eigenen Konto wurde ich darauf hingewiesen, entschuldigen Sie, Sie müssen uns sagen, wofür Sie das Geld verwenden. Sage ich, was? Ich brauche euch gar nichts sagen. Ja? Nein, tut mir leid, da kam die interessante Nachricht. Beim dritten Mal Abheben so eines Betrages gibt es automatisch eine Meldung an die Finanzbehörde und an die Finanzmarktaufsicht mit dem Verdacht der Geldwäsche. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommen 7 Gestalten, darunter die ausschauen wie Mafiosi, darunter ein zweimal wegen Korruption angeklagter Ex-Geheimdienstchef aus der Ukraine mit 2 weißen Kastenwegen und sagen zur Raiffeisenbank, ich hätte gern 40 Millionen Cash, 35 Millionen Cash und 7 ich glaube 9 Kilo Gold in Barren. Und kein Mensch bei der Raiffeisen kommt auf die Idee nachzufragen, liebe Leute, was macht ihr da? Oder zumindest seinen Pflichten nachzukommen und auf einen Alarmknopf zu drücken und gleichzeitig mit der Abholung des Geldes eine Befragung durch die FMA und durch die Zollbehörden zu machen. Es ist so unglaublich, und was wir jetzt gelernt haben, das ist ja noch dazu ein wirklicher Routinevorgang. Die haben ja angeblich bereits 1 Milliarde aus Österreich Cash hinausgezerrt. Und da muss ich mich wirklich fragen, sind wir die Geldwäsche-Lieferanten für die ukrainische Diebesbande? Es ist wirklich unglaublich, und dass hier das mehr oder weniger von den Kartellparteien unter den Tisch gewischt wird, ist ja einfach nur der nächste Skandal.
Ja, man schweigt drüber. Auch von den Medien her ist ja also kein großer Aufschrei passiert. Das wundert auch.
Cash, da gibt es nichts zu sehen. Alles ganz normal, 9 Kilo Gold kann man auch jederzeit in dem Kriegsland versenken. Und wissen Sie, das Lustige daran ist, dieses Geld ist ja als Zahlungsmittel in der Ukraine verboten. Die Ukrainer dürfen dieses Geld ja im täglichen Leben gar nicht verwenden.
Die haben ja eine eigene Währung.
Ja. Die haben die Hryvnia, die Hryvnia. Ja. Die Hryvnia ist das einzige Zahlungsmittel in der Ukraine und trotzdem hat Österreichs Banken sieht da keinen Geldwäscheverdacht, wenn man 75 Millionen in Cash, in Scheinen, in kleinen Scheinen. Und die letzte Geschichte dazu ist ja auch noch lustig. Als Erklärung wurde uns dann präsentiert, ja, das sind Krisenvorsorgen, die sich die Ukrainer zulegen. Da möchte ich den Herrschaften, die mir das erzählen, sagen, glaubt ihr wirklich, ich bin so dumm. Jeder Ukrainer kann auf seine Bank gehen und dort ein sogenanntes Fremdwährungskonto anlegen. Ja, dann kann er seine Hryvnia in Dollar umtauschen und diese Dollar sind dann auf seinem Konto. Er muss die Dollar nicht bei der Oma unter der Matratze verstecken oder für eine goldene Toilette verwenden. Er kann ja wirklich sein Geld auf einem Fremdwährungskonto haben. Also die ganze Affäre zeigt einfach nur, wie sehr man uns verarscht. Ich kann es nicht anders sagen, es ist verarscht.
Rund um die Uhr. Die FPÖ hat aufgrund des aufgeflogenen Geldtransports die Offenlegung aller Finanzflüsse im Rahmen der Ukraine-Hilfen gefordert. Bis dahin verlangt sie zudem die Aussetzung aller weiteren Zahlungen. Wäre es angesichts der Wirtschaftslage nicht überhaupt an der Zeit, die Milliardenzahlungen an die Ukraine einzustellen?
Naja, kommen wir zu sich bitte vorstellen. Die Europäische Union hat in den letzten 4 Jahren über 200 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen. Und nicht ein einziges Land hat einen Rechnungshofbericht gemacht. Nicht eine einzige Kontrollstelle, zum Beispiel Olaf, die Korruptionsbehörde, hat ein Audit gemacht. Niemand in der Europäischen Union kommt auf die Idee nachzufragen, wie viele Milliarden von den 200 Milliarden gestohlen worden sind. Oder zumindest einmal nachzufragen, bitte sagen Sie uns doch einmal, was ist mit der letzten Milliarde genau passiert. Legen Sie uns doch bitte Unterlagen vor. Das gibt es seit 4 Jahren. Das ist so unglaublich. Jede Firma, die 2 Jahre ihre Bilanz nicht offenlegt, bekommt sofort Besuch von der Finanz. Wenn ich meine Steuererklärung abgebe und da sind irgendwelche auffälligen Zahlen drinnen, kommt sofort die Finanz nachschauen bei meiner Firma. Aber wir überweisen 200 Milliarden und fragen nicht nach, was damit passiert ist. Es ist so unglaublich, man kann es niemandem erzählen. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, selbstverständlich ist es an der Zeit. Wenn Sie heute sich die Meldungen ansehen, an dem Tag, wo wir dieses Interview machen, ist gerade rausgekommen, dass der deutsche Verteidigungsminister Pistorius und die österreichische Außenministerin, eigentlich die ukrainische Außenministerin in Österreich, mit österreichischem Namen, Beate Meinl-Reisinger gesagt hat, das ist nicht unser Krieg da unten im Iran. Ja, dann frage ich bitte, und der Ukraine, ist das unser Krieg? Die Ukraine ist weder Mitglied der Europäischen Union, noch ist sie NATO-Mitglied. Das ist ebenfalls nicht unser Krieg. Also wenn ich beim einen Krieg zu Recht, völlig zu Recht, nicht dabei sein will, warum bin ich dann beim anderen Krieg dabei? Es ist mittlerweile nur noch zum Kopfschütteln. Und man muss aufpassen, dass man geschleudert Trauma kriegt oder vor laufender Kamera drüber redet.
Die Themen gehen uns aber nicht aus. Auch die österreichischen Medien stecken in der Krise. Könnte der ORF-Skandal um Generaldirektor Weißmann jetzt zu einem kompletten Umbau der österreichischen Medienszene führen? Stichwort schön Medienförderung.
Ja, schön wär's. Die Botschaft hört, allein mir fehlt der Glaube. Vergessen Sie nicht, der ORF als Staatsfernsehen ist im Verfassungsamt. Ich brauche zur Abschaffung des ORF eine Verfassungsmehrheit, die es nicht geben wird. Wenn ich mir anhöre, dass vom Bundespräsidenten, dem ich übrigens an dieser Stelle ausrichten darf, gratuliere, nach meiner persönlichen Einschätzung sind Sie der schlechteste Bundespräsident, den wir jemals hatten. Ich gratuliere, ist auch eine Leistung. Wenn der Bundespräsident abwärts sagt, wir brauchen für die Erhaltung unserer Demokratie den ORF, dann sage ich gratuliere. Eine Schlangengrube, wo Riegelbits mit Anfassen und Bäumchen wechseln, nicht an der Tagesordnung ist, wo der durchschnittliche Mitarbeiter im Schnitt 100.000 Euro verdient und wo wir Pensionsverträge verteilen mit 2,5 Millionen. Das soll notwendig sein für die Erhaltung unserer Demokratie. Glaube ich nicht. Würde ich gerne abschaffen, sage auch immer die Fahnd ORF. Nur es sind halt leider Gottes so viele Partikularinteressen da drinnen. Die Regierung oder die Kartellparteien brauchen ein Sprachrohr. Der ORF gibt sich gerne her, ist unterwandert ausnahmslos von linksgrünen Tastaturaktivisten und die beschallen uns tagtäglich mit Propaganda. Aber auf der anderen Seite, ein Pro bitte auf eins würde nicht einmal annähernd so groß geworden sein, hätten sie nicht den Vollversager ORF, dem niemand mehr die Uhrzeit glaubt.
Das ist allerdings richtig. Ja, dann sage ich danke für dieses Gespräch und freue mich auf weitere. Ich glaube, der Stoff wird nicht weniger werden in Zukunft und alles Gute nach Wien.
Alles Liebe an alle auch so eins sehr und hoffentlich hören und sehen wir uns bald wieder.
Danke, Gerald Makel.